Hier hat das freie Senderkombinat FSK 93,0 Antenne 101,4 im Kabel oder online unter www.fsk-hh.org/livestream.
Fiction for fairies and cyborgs. Tales and theory from a queer feminist femme point of view.
Heute geht es um die Möglichkeiten und Grenzen queerer Solidarität. Gerade jetzt, wo die Hamburger Senatspolitik so absurd ist, dass es schon klobürstengrotesk lustig wäre, wenn die Situation für die Lampedusa-Leute und Demonstrierenden nicht so gefährlich wäre, wächst das Bedürfnis nach queerpolitischem Rückhalt und Solidarisierung. Wie ja schon im Titel der Sendung deutlich wird, bin ich femme-identifiziert und zudem bin ich weiß, nicht von ableistischen Diskriminierungen betroffen. Ich denke für mich persönlich viel über die politischen Aspekte von Queerness nach. Und ganz besonders dann, wenn ich Texte schreibe, Radio mache, Lesungen habe oder Workshops gebe. Dabei begleiten mich Texte. Die Worte von früheren und heutigen queeren und oder Transmenschen und FeministInnen bedeuten mir immens viel bei meiner Verortung innerhalb einer postnarzisstischen, rassistischen, transphoben, ableistischen und auf verschiedensten Ebenen brutalen Gesellschaft. Diese Texte halten in mir die Idee eines anderen Lebens wach. Einer der Texte, der auf diese Art seit langem bei mir ist, ist Joke Jansens Femme für alle. Joke verteidigt hier eine politische Art von Femmes und Femme-Butch-Solidarität, mit der ich mich identifizieren kann und bei der ich mich mitgemeint fühle. Und das ist wertvoll und nicht selbstverständlich. Warum, wird in seinem Text noch klarer. Der Text ist auf verschiedenen Ebenen großartig. Hier wird ausgehend von einem Verständnis von Femme als politischem, solidarischen Gender eine Idee von queerer Solidarität als Verpflichtung und Chance entwickelt. Und zugleich ist Jokes Stellungnahme selber eine Solidarisierungspraxis, indem er als butch-identifizierter Transmann für Femmes als politischem Gender Position bezieht. Grundsätzlich halte ich den Struggle um queere Solidarität für schwierig, weil beide Begriffe sehr offen und unterschiedlich füllbar sind und weil queere Identifizierung, Solidarisierung und Abgrenzung häufig fragil und verletzbar sind. Gerade weil queere Politik versucht, verschiedene gesellschaftliche Unrechtsverhältnisse mit einzubeziehen, ist sie selten ganz widerspruchsfrei und birgt so die Gefahr, zu verletzen. Das habe ich unter anderem nochmal sehr auf der Berliner Transtagung 2013 zu spüren bekommen. Dort sind unterschiedliche Versionen von Femmes und Butchness aufeinander geclasht und haben viele Personen in ihrer Selbstidentifizierung verletzt. Auch mich haben die Auseinandersetzungen und Abgrenzungskämpfe auf der Tagung getroffen und haben mein zuvor immer feststehendes Bild von Femmes und Butchness durcheinandergewirbelt. Als ich daraufhin nochmal Jokes Text gelesen habe, war er wie eine Art Anker für mich, der mein queer-politisches Femme-Butch-Verständnis wieder gestärkt hat. Zu queerer Solidarität lässt sich sicher nichts Abschließendes sagen. Aber ich möchte mich bei allen Personen bedanken, die sich weiter damit auseinandersetzen und mich dabei immer wieder inspirieren. Und ganz besonders bedanke ich mich bei Lene für die überraschende und inspirierende Diskussion über Femme-Trans-Solidarität auf der Tagung. Und nun zu dem Potpourri aus Beiträgen, das euch heute erwartet. Zunächst gibt es ein Gespräch der Geekodroids über Diane Elams Theorie Towards Groundless Solidarity. Dieser Ausschnitt gehört zu einer Hintergründesendung zu Donna Haraways Cyborg-Manifest, das die Geekodroids ungekürzt eingelesen haben und das ihr euch bei Freie Radios runterladen könnt. Dann folgen Ausschnitte aus Joke Jansens Aufsatz Femme für alle im lesbisch-schwulen Mainstream, ein Plädoyer für die Repolitisierung eines Begriffs, und danach hört ihr ein Gespräch mit zwei Politfreundinnen über queere Solidarität. Am Ende der Sendung habe ich noch ein paar Ausschnitte aus den V-Blogs der FDM-Transperson Freshly Charles eingefügt. Die Fortsetzung der Dreary-Geschichte
Salt on the Western Wind vom letzten Mal hört ihr in der Februar-Ausgabe von Fictions for Fairies and Cyborgs. Wenn ihr den Anfang vom letzten Mal verpasst habt, könnt ihr ihn auf der freien Radius-Seite suchen und runterladen. Ich freue mich schon darauf, das Ende der Geschichte mit euch zu teilen.
Ja, cyborgig wie wir sind, haben wir in dieser dreiminütigen Musikpause mal kurz den Artikel von Elam Towards a Groundless Solidarity gelesen. By the way, aus dem Jahre 94 und auch keineswegs angestaubt. Was sagt uns dieser Artikel jetzt zu unserer Frage oder zu unserem Einwand, dass Solidarität in der heutigen linken Verwendung ja eher sowas wie, ich sag mal, Identitätskategorie ist, identitärer Distinktionsgewinn, beziehungsweise Solidarität Gefahr läuft, ein Empty Signifier zu sein? Das waren ja meine Einwände vom letzten Mal.
Ja, und ich habe also so verstanden, dass Solidarität eigentlich das einzige Mittel ist, um wirklich über Differenzen hinweg so politisch handlungsfähig zu werden. Genau, in diesem Artikel geht es halt darum, um Identitätspolitik versus Dekonstruktivismus und darin halt feministische Politik zu verorten, inwiefern sie eigentlich dekonstruktivistisch sein müsste oder aber auch gefährdet ist davon, weil es eigentlich eine identitäre Gruppe braucht, für die gekämpft wird oder über die sich identifiziert wird und darüber auch Kategorien. Nun sind da aber Leute also immer in unterschiedliche Kategorien eingeordnet und manchmal auch mehrere, die sich auch gegenseitig überschneiden und bedingen und so weiter und daher auch immer Ausschlüsse produziert werden. Und da ging es halt darum, dass diese Kategorisierung nicht immer weiter sich in noch kleinere und noch kleinere Gruppen sich aufzuspalten, sondern eben handlungsfähig zu werden. Und Solidarität ist das einzige Mittel anscheinend, dann da wieder eine größere Gruppe zu bilden, die aber nicht aufgrund irgendeiner Identität sich versammelt, sondern aufgrund einer politischen Aktion oder politischen Willen oder so.
Also was ich denke, weswegen sich das Denken zum Cyborg-Manifest und zu Haraways Texten gut mit Elam auch verbinden lässt, ist eine Art von Elam so zu schreiben, dass ganz klar wird, dass ihr wirklich die dahinterstehende Politik einfach sehr, sehr wichtig ist und dass sie in ihrer Theoriebildung auch ganz klar und auch wirklich davon angetrieben wird, was ich einfach auch sehr stark bei Haraway so lese und weswegen mir gerade auch das Cyborg-Manifest so wichtig ist, ja, was ich auch bei dem Ansatz von Elam schön finde und weswegen ich auch denke, dass auch wenn der Text von 1994 ist und vielleicht mittlerweile andere WissenschaftlerInnen auch schon in die Richtung gedacht haben oder politisch agierende Subjekte, es trotzdem noch lohnt, mit Elam auch zu arbeiten.
Ja, also es geht, glaube ich, auch nicht darum, jetzt Identitäten auszulöschen und alles so einheitlich irgendwie als egal oder so zu sehen, sondern aber auch mitzudenken, dass es halt konstruierte Kategorien sind und dass es unheimlich viele Zwischenkategorien gibt, die noch nicht konstruiert wurden oder eben noch keine Wörter haben, dass die auch mitgedacht werden und dass dadurch halt ja nicht, dass das halt alles, dass man das auf dem Zettel hat, wenn man Identitätspolitik vielleicht auch macht oder für bestimmte Ziele eintritt, dass man das alles so ein bisschen auflockert. Ich glaube, darum geht's auch.
Also eine Art von Offenheit, die aber ganz klar jeglicher Beliebigkeit entgegentritt. Hm. Ja. Was sicherlich auch eine Cyborg auszeichnen würde.
Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Und wobei ich es auch politisch sehr, sehr wichtig finde und auch in meinem eigenen queer- und transpolitischen Arbeiten immer wieder erfahre, dass ganz stark gemacht wird, dass bestimmte von Menschen und Personen angeeignete Identifizierungen durchaus auch sehr wichtig sein können und dass sozusagen Solidarität auch sein kann, Selbstbezeichnung oder bestimmte gesetzte, angeeignete Identifizierungen auch gelten zu lassen und anzuerkennen und die nicht abzuschreiben oder generell so zu sagen, nein, es muss jetzt alles fluid werden und wir sind so post-post-queer und deswegen darf es nichts Feststehendes mehr geben oder so.
Ja, das würde ja dann wieder in diese Beliebigkeit abdriften, ne? Und ich meine, es gibt ja manchmal auch Ausschlüsse. Manchmal ist ja klar, es geht nicht um die Personen, sondern es geht halt genau jetzt gerade um die Personen. Aber vielleicht eben auch nur jetzt gerade in dieser Situation. Und dann gibt es vielleicht einen anderen Kampf, den man vielleicht dann mit denen doch auch zusammenführt, weil da geht es jetzt um das oder so. Also auch die, ich finde ja auch, die politischen Kämpfe überschneiden sich ja. Manchmal geht's, also da gibt es ja auch Überschneidungen. Und dann muss halt auch entschieden werden von Situation zu Situation oder von Kampf zu Kampf, worum geht's jetzt und welche Identitäten sind jetzt hierfür wichtig. Und eine Falle, die in dem Elam-Text auftauchte, war auch so die Frage, dürfen jetzt nur die in diese Kategorie zugeordnet werden, nur für diese Leute in dieser Kategorie sprechen? Oder darf man auch, sag mal, solidarisch, aus solidarischer Gesinnung her, für Leute sprechen, wo man jetzt nicht in diese Kategorie zugeordnet wird. Und da kommt man natürlich auch weiter, wer ordnet dann in die Kategorie ein, man sich selber oder andere oder so weiter. Und das wäre aber auch irgendwie schade, wenn alle nur für ihre, in Anführungsstrichen, ihre Kategorie sprechen dürften, weil es dann viel weniger Leute wären, die halt für bestimmte politische Ziele sprechen könnten.
Also gewissermaßen Fragen damals schon von heute ungeahnter Aktualität, und die Antwort, die Ilham dazu gäbe, wäre halt dieses Verständnis von Solidarität, also dass, sagen wir, politischer Aktivismus nicht in der Frage, wer nun die anderen TM sind, zum Tragen kommt, und dass eben Zusammenarbeit über Differenzen hinweg möglich sein muss, beziehungsweise auch um Haraway-Begriff zu strapazieren, gerade wenn es um solche Identitätskategorien geht, wir eine gewisse Messiness letztlich nicht loswerden und auch nicht versuchen sollten, loszuwerden.
Ja, und Messiness auch bei Privilegien, dass sie sich, die sind halt auch immer ganz klar kontextabhängig. Und deswegen, glaube ich, kann im Grunde auch nur eine Theorie, die sich mit Solidarität befassen, auch nur irgendwie gute Punkte liefern, wenn sie eben auch diese Messiness mitdenkt und auch ganz klar so eine Offenheit, Anschlussfähigkeit und Umbaufähigkeit daran deutlich wird.
Ich glaube, in dem Haraway-Text kam auch sowas vor, dass Solidarität ja auch so, also dass diese Verbindungen, die man eingeht, auch, also das, ich habe vergessen, wie dieser genaue Begriff war, aber dass es irgendwie schon auch um so eine emotionale Verbindung auch gehen kann. Also dass diese politische Solidarität auch auf so einer Freundlichkeit oder so einer positiven Gesinnung gegenüber Menschen grundsätzlich als Grundhaltung sich auch äußert.
Das, zumal Mensch ja auch eine Kategorie ist, über die wir hinausdenken wollten.
Ja, die, wo Sie wahrscheinlich auch schon längst drüber hinausgehen.
Genau.
Ja, aber wobei ich auch Friendliness, und ich meinte, dass Friendliness auch irgendwie in Bezug auf Buddy oder so war. Mhm. Aber ich finde das auch so groß am Cyborg-Manifest sozusagen, gerade, also vor Haraway kann ich mir nicht vorstellen, dass so sowas verbunden worden könnte, weil im Grunde war das ja immer als Widerspruch gesehen, so kalte, harte, ungefühlshafte Technik und Cyborg-Universe und dagegen warme menschliche Solidarität und politische Kämpfe und bla bla bla. Und es ist wieder mal ein schönes Beispiel, wie Haraway Dichotomien sprengt und irgendwie einfach so vor die Wand fährt.
Weil auch gerade diese Figuration des Cyborgs dazu ja besonders geeignet ist, diese Grenzen zumindest zu verwischen, wenn schon nicht zu sprengen. Wobei Vorschlag so aus begriffssortierender Intention wäre vielleicht, dass wir im Haraway'schen bzw. Ilham'schen Solidaritätsbegriff vielleicht diesen ilhamischen Begriff von der Groundless Solidarity benutzen könnten, gerade um es abzugrenzen von der dann doch teilweise ein bisschen zähnigen und teilweise ein bisschen beliebigen Verwendung von Solidarität in so gewöhnlichen linken Kreisen etwas abzugrenzen.
Ja, Solidarität wäre dann ja das Gegenteil wahrscheinlich in diesem anderen Solidaritätsbegriff, nämlich Differenzen und Unterschiedlichkeiten anerkennt und eben nicht eine gemeinsame Gruppe zu formen, die also identitäre Gruppe zu formen. Und somit eine fast schon eine Markierung der Differenzen wäre.
Genau.
Wobei ich auch sagen würde, dass, also jetzt nochmal aus persönlicher Perspektive, dass ich denke, dass da ein Scheitern auf jeden Fall auch von vornherein mit drin ist. Also dass, wenn du so viele Differenzen hast, dass es ganz klar ist, dass du da immer wieder auch an dich nicht gut verhältst oder dass bestimmte Personen und Cyborgs verletzt werden können. Aber trotzdem da dran zu bleiben und es trotzdem zu wagen und trotzdem in der Debatte zu bleiben, wäre wahrscheinlich das Ziel.
Ich denke auch, dass diese Art von Solidarität halt auch nicht unbedingt ist. Also die ist ja nicht bedingungslos ist, sondern die kann man, also die wird sicherlich mal mehr, mal weniger stattfinden. Oder es muss immer die Möglichkeit geben, die auch phasenweise aufzukündigen und dann wieder aufzunehmen oder nur auf bestimmte Aspekte anzuwenden oder sowas. Also je nachdem halt, worum es gerade geht, oder?
Ein weiterer Punkt wäre natürlich auch Solidarität als gewissermaßen eine Form von Verhältnis und nicht als eine Form von moralisierender Forderung. Könnte ich natürlich ganz tief in die philosophische Mottenkiste greifen. Wittgenstein, wenn wir explizit von solchen Sachen sprechen, also von du sollst oder du sollst nicht, sind wir letztlich immer schon in Handeln mit den Konsequenzen, weil wenn ich sage, du sollst, impliziert das ja praktisch schon die Frage, ja und was, wenn nicht. Aber das ist letztlich kein moralisches mehr, sondern das ist rein handlungspragmatisch sozusagen. Und genau darum kann ich das sozusagen nicht gehen, beziehungsweise bei unserem Solidaritätsbegriff oder bei unserem Groundless Solidarity soll es ja ein gewisses Miteinander, ein Zeichen cyborgiges Miteinander sozusagen versuchen zu projektieren und nicht Leuten moralisch die Pistole auf die Brust zu setzen.
Soll ich nochmal ein schönes Zitat aus einem Aufsatz, der ein bisschen aktueller ist, ich glaube von 2009, und in dem Jukke Jansen sich dagegen ausspricht, dass gewisse Formen von Femness entpolitisiert werden und grundsätzlich Femme als solidarisches Gender vorstellt oder denkt und innerhalb dieses Schreibens auch ganz viel über Solidarität und queere Formen von Solidarität nachdenkt. Meine Vorstellung von Queerness ist eine Vorstellung voller Differenzen und Unvereinbarkeiten, irgendwie gemeinsam für eine Verbesserung von Ungleichheiten einstehen wollen. Ich erlebe immer wieder, dass diese Zusammenarbeit unterschiedlichster Positionierung ein großes Verletzungsrisiko für alle Beteiligten birgt. Aus diesem Grund halte ich Solidarität für einen überlebenswichtigen Teil queerpolitischen Agierens. Und diesem Auszug aus dem Aufsatz von Jukke Jansen kann ich mich auch sehr anschließen. Und dazu ist noch zu sagen, dass das im Grunde auch in dem Schreiben dieses Aufsatzes Jukke Jansen eine Solidarisierungspraktik ausübt, weil er sich selber nicht als Femme identifiziert, aber doch sein Wort für eine bestimmte politische Art von Femmeness erhebt. Das ist sehr schön gelöst in dem Aufsatz.
Jukke Jansen ist im deutschsprachigen Raum vielen Queers durch den Podcast Heiter Scheitern bekannt, den ihr unter dieser Bezeichnung im Netz findet. Beim Lesen der Auszüge aus seinem Text habe ich unbewusst eine Vereinheitlichung vorgenommen. Jukke markiert in seinem Aufsatz einen Bruch zwischen den verschiedenen Ausspruchsweisen und somit teilweise auch verschiedenen Versionen von Femness bzw. Femness. Ich identifiziere mich ja auch als Femme und verwende dabei die Schreibweise mit 2 M und E am Ende und auch diese Ausspruchsweise und habe dementsprechend hier Femme bzw. Femme immer Femme genannt. Ich hoffe, ich habe euch jetzt genug verwirrt, um den Bruch, den Jukke in seinem Aufsatz deutlich macht, auch in der mündlichen Version zu transportieren. Und ich bitte euch beim Zuhören, die mögliche Differenzierung zwischen den verschiedenen Schreib- und Ausspruchsweisen und den verschiedenen Bedeutungen mitzudenken.
Femme für alle im lesbisch-schwulen Mainstream. Ein Plädoyer für die Repolitisierung eines Begriffs. Von Jukke Jansen. Erschienen in dem Sammelband Femme, radikal, queer, feminin. Herausgegeben von Sabine Fuchs. Ich werde jetzt zunächst einige Auszüge aus dem Text vorlesen. In diesem Artikel beschäftige ich mich mit der Verwendung des Femme-Begriffes im lesbisch-schwulen Mainstream. Ich nehme die Präsenz von Femmes in lesbisch-schwulen Medien und oder Partyankündigung als mehrwertend wahr. Im Folgenden werde ich zeigen, dass diese größere Sichtbarkeit aber nicht mit einer größeren Sichtbarkeit queerer Femininität gleichzusetzen ist, sondern mit einer Entpolitisierung und Hegemonialisierung des Femme-Begriffs einhergeht. Dieser Text ist ein Versuch. Er ist ausschnitthaft und unvollständig. Ein Versuch, etwas einzuordnen, was mich stört. Dieser Text spielt sich im höchsten Maße subjektiv ab. Ich vertraue auf mich und auf das, was FreundInnen gesagt haben. Dieser Text ist definitiv solidarisch. Meine Methode, diesen Artikel stark über meine Person und meine ganz persönliche Wahrnehmung zu strukturieren, hat mehrere Gründe. Sie macht meine Verbundenheit zu dem von mir Geschriebenen transparent. Motivation und zitierte Beispiele kommen aus meinem direkten Alltag. Damit sage ich nicht nur, dass das Thematisierte mich berührt. Ich möchte von vornherein wissenschaftlich abstrahierende Nichtpositionierung verunmöglichen. Es ist mir immens wichtig, meine Verflochtenheit mit der von mir kritisierten Entpolitisierung und Homogenisierung des Femme-Begriffs auszudrücken. Dies zeigt, dass ich das Übernehmen und Umwerten von Begrifflichkeiten nicht als bloße Sprachgebrauchsentwicklung verstehen lässt, sondern ein machtvolles Ringen um Beziehungen bedeutet, bei dem real existierende Personen gewinnen und verlieren können. Ich bezeichne mich selbst nicht als Femme. Mein Schreiben zu Femmeness ist also als Solidarisierungspraxis zu verstehen. Darüber hinaus wirkt es der Tendenz entgegen, dass Marginalisierte, unabhängig von ihrem ExpertInnenstatus, sich häufig als Erste zu den sie betreffenden Themen äußern und so diejenigen entlasten müssen, die gerade privilegiert und damit meist auch viel weniger gefährdet sind. Femmes haben in meinem Leben eine sehr große Bedeutung. Meine eine Partnerin identifiziert sich als Femme, wie auch einige meiner Freundinnen und Bekannten. Ich bewege mich häufig in Räumen, die auch von Femmes besucht werden oder zumindest ideell für Femmes offen sind. Femmes wird von den Menschen in meinem Umfeld unterschiedlich umgesetzt und bedeutet damit auch immer wieder ein vielfältiges Durchgehen, Anecken oder Steckenbleiben in alltäglichen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Da dieses Reiben an Normativitäten meist anstrengend, häufig auch schmerzvoll ist, führe ich viele Gespräche über das Femmsein. Identitätsbildende Gespräche und identitätsverwerfende Gespräche. Gespräche, die gut sind und Gespräche, die eine oder einen der Teilnehmenden ärgern. Meist Gespräche, in denen wir uns auf einer ähnlichen Ebene befinden, in denen nicht erst Standpunkte genannt, erkämpft oder verteidigt werden müssen. An dieser Stelle möchte ich noch zwei der Fußnoten vorlesen. Erstens, ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Femmes von unterschiedlichen Geschlechtern gefüllt werden kann und nicht an bestimmte Biologien oder Genderausdrücke gebunden ist. Für eine maskuline Interpretation von Femmes verweise ich beispielhaft auf die Londoner Performance-Gruppe D'Artagnan and the Three Muscle Queers. Und dann noch Fußnote 6. Femininität wird in queeren Räumen sehr viel weniger wahrgenommen und in ihrer Artikulation unterstützt als maskuline Genderausdrücke. Für eine ausführliche Artikulation dieser Kritik verweise ich auf Andrea Rick, Femmes, Fans und Freundinnen. Ich habe von Femmes und über Femmes gelesen, zu Femmes geschrieben, in Texten Femmes gesucht, vermisst, begehrt und gefunden. Ich habe meine ganz persönliche Vorstellung von Femmes entwickelt. Femmes sagt mir etwas. Was ich neuerdings häufiger finde, sind Interpretationen von Femmes, die mir nichts sagen, in denen das, was ich mit Freundinnen und Bekannten über eine lange Zeit entwickelt habe, nicht zu finden ist. Femmes kann variabel gefüllt werden. Gerade das ist es ja, was das Konzept so freundlich gegenüber seinen BewohnerInnen macht. Im Gegenzug wird die Bedeutung von Femmes stark ausdifferenziert. Femmes definieren Femmes fortwährend durch ihr Femmsein. Verschiedene Differenzierungen von Femmes werden allerdings auch unterschiedlich stark sichtbar. Bestimmte Versionen von Femmes tauchen vermehrt in der schwul-lesbischen Öffentlichkeit auf. Femmes werden in Ankündigungen oder Texten benannt, besetzen also einen Platz und machen dort Party. Der Femmtisch vertritt Femmes beim CSD. Die Elmec fotografiert fatale Femmes und in Barcelona stießen mein Liebsten und ich auf eine kommerzielle Butch vs. Femme Party. Bei diesen Interpretationen von Femmes geht es um Party, Styling und Lesben, die endlich feminin sein dürfen. Inhaltlicher Bezug auf vorhandene Butch-Femme-Texte und Kulturen wird weiter nicht genommen. Wogegen erstmal nichts einzuwenden ist. Da aber diejenigen, die diese Femmes füllen, sich aus lesbisch-schwulen Mainstream-Szenen rekurrieren, zeigen sich ihre Definitionen auffälliger als andere. Sie besetzen machtvollere Positionen, werden häufiger gelesen und übernehmen damit zu einem großen Teil die Definitionsmacht. Vor dem Hintergrund einer längeren Geschichte von Femmes als politischer Position, die in der Partyversion von Femme nicht benötigt wird, bin ich unzufrieden. Wahrscheinlich ist es jetzt an der Zeit, Femme als Begriff ein wenig zu differenzieren. In diesem Artikel geht es um die Mainstreamisierung von Femme. Meinem Text liegt die Annahme zugrunde, dass Mainstreamisierung zur Entpolitisierung führen kann, beispielsweise, wenn ein Begriff kompatibler für eine größere Menge an Menschen werden soll. Denn wenn ich mich ärgere über die sorglose Verwendung von Femme als Label für partytaugliche Femininität, dann habe ich im Grunde Sorge, dass Femmes entpolitisiert wird. Und Femme als queeres Gender ist ein höchst politischer Ort. Femme als Ort des Widerstandes. Ich lebe mit dem Bewusstsein, an den Schnittpunkten von Ungleichsverhältnissen zu stehen. Ich versuche, die Orte zu erkennen, an denen die unterschiedlichen Aspekte meiner Identität eine Rolle spielen. Ich positioniere mich mal privilegiert und mal nicht und hoffe zu sehen, wie mein Anwesensein sich auf andere Identitäten auswirkt. Ich wünschte, ich könnte mein Handeln gerechter gestalten. Ich muss mit den Konsequenzen meiner Positionierungen umgehen.
Femmes waren und sind Menschen, die mich beeinflusst haben, von denen ich gelernt habe und deren Handeln in Ungleichsverhältnissen ich mir häufig als Vorbild genommen habe. Ich verstehe mein Butch- und Transsein als eine Form des Umgangs mit der Welt, in der ich lebe. Verkörperte Queerness sehe ich als Versuch, mit den Vorstellungen zu verhandeln, die eine heterosexistische, rassistische und auf so vielfältige Arten und Weisen normative Gesellschaft an uns heranträgt. Entsprechend lese ich auch Femness als eine Form, ungeliebten Ansprüchen zu entkommen, als eine andere Art, Feminität zu leben, als eine Gegenidentität in einem umkämpften Bereich, in dem Feminität mit Auflagen daherkommt, denen Femmes nicht nachkommen können oder wollen. Joan Nestle beschreibt ihre Femness als Überleben dessen, was ihr Frausein bedeuten kann. So wie ich Queerness als den Versuch verstehe, sich mit dem gerade Vorhandenen nicht zufrieden zu geben, habe ich auch Femness immer als ein Ort des Widerstands gesehen. Der erste explizite Femtext, den ich gelesen habe, war The Fem Question von Joan Nestle. Dort wird Butch Femme selbstverständlich verhandelt als a radical sexual political statement. Nestle erläutert das widerständige Moment in Femme in diesem Artikel stark über Butch Femme Sichtbarkeit und die Rolle der Alliierten und unterstützenden Femme. Politik und Widerstand sind Butch Femme Alltag. Allein dadurch, dass Butches und Femmes in der Öffentlichkeit als das andere erkennbar sind. Und Femme ist emanzipativ. Eine Abkehr von vorbestimmten Lebensmustern. Femme wehrt sich gegen das, was von Frauen verlangt wird. Femmes are women who have made choices. Für ein selbstbestimmteres Leben in einem Feld von heteronormativen und einschränkenden Normen. Nestle positioniert sich in ihrem Text sehr selbstverständlich als feministisch-politische Aktivistin. Politische Arbeit gehört offensichtlich zu ihrem Text dazu. Und dieser Standpunkt wiederholt sich in vielen Arbeiten anderer Femmes, die ich später gelesen habe. Femme-AutorInnen berichten immer wieder von ihrem Eingebundensein in feministisch-politische Arbeit. Femmes waren und sind AktivistInnen. Um Missverständnissen vorzubeugen, ich setze nicht voraus, dass man als AktivistIn in eine bestimmte Gruppe eingebunden sein muss. Auch allein lässt es sich ganz hervorragend politisch sein. Ich möchte hier außerdem mit einem sehr weit gefassten Politikbegriff arbeiten. Öffentliches Anderssein verstehe ich in diesem Zusammenhang als politisch. Wie in dem Zitat von Nessel schon erkennbar wurde, kann das Sichtbare anders und damit auffällig sein, gewohnte Sehmuster durchkreuzen und den Blick zum Stolpern bringen. Ebenso kann das sprachliche Sichtbarmachen von Femness einen Bruch des Textflusses in einer Unterhaltung darstellen. Diese von Femmes produzierten Unebenheiten machen es schwieriger, ausschließlich das schon Bekannte wahrzunehmen. Da die hegemoniale Sicht auf Gegebenheiten auf diese Weise gestört wird, ist die Störung politisch. Femmes sind aber ebenso abseits des Sichtbaren widerständig, indem sie dem hegemonialen Wunsch nach der Erkennbarkeit des anderen entkommen und als hetero durchgehen können. Gleichzeitig müssen sie mit dem Dilemma des Nichterkanntwerdens umgehen. Femmes de- und rekonstituieren Weiblichkeit und Femininität. Was leider nicht als so selbstverständlich gehandelt wird, wie beispielsweise die Konstruiertheit von Butchsein, da Weiblichkeit und Femininität im Doppel nach wie vor wenig Konstruktionsarbeit zugestanden wird. Femmes sind also genau wie andere queere Gender Orte, an denen Vorstellungen von Natürlichkeit oder Ursprünglichkeit widerlegt werden. Ebenfalls als politisch ordne ich, gerade im Hinblick auf Femmes, die Bestrebungen ein, einer marginalisierten Gruppe Artikulationsraum zu geben. Auch hier sind die Politiken von Femmes vielfältig. Beispielsweise wurde und wird das, was in Deutschland einer Butch-Femme-Community nahekommt, hochgradig von Femmes organisiert und zusammengehalten. Femmes schreiben online und oder finden sich unter denen, die Veranstaltungen organisieren. Damit schaffen sie geografische, textuelle, virtuelle Räume, in denen queeres Leben stattfinden kann, häufig ohne in diesen Räumen dann selbst wirklich wahrgenommen zu werden. Die Diskussion um die Rolle der Femme als Unterstützerin ist alt und zieht sich durch diverse Butch-Femme-Erzählungen. Es ist sinnvoll und notwendig, eine Definition von Femmes breiter zu fassen. Andererseits sind Femmes als Butch- und TranspartnerInnen nach wie vor häufig die einzigen, die für die Identitätsarbeit an Butches und Transen zur Verfügung stehen müssen und dieser Arbeit auch immer wieder nachkommen. Vielleicht auch aus solchen Gründen lese ich bei FAMS eine lange Tradition des Alliiertseins. FAMS beziehen schon lange Positionen für sich, da sie notorisch übersehen werden, aber auch für andere, mit denen sie leben und die ihnen nahestehen. Minnie Bruce Pratt beschreibt in Identity, Skin, Blood, Heart ihren politischen Werdegang zur weißen, lesbischen, christlich geprägten Südstaatenfrau, die ihre ganz eigene Position gegen Antisemitismus, Rassismus, Sexismus und Homophobie findet. Für Pratt wird es auf ihrem Lebensweg zur Selbstverständlichkeit, mit ihrer eigenen Ermächtigung immer auch die Ermächtigung anderer mitzudenken. I've begun to understand that I'm entrapped as a woman, not just by the sexual fear of men of my group, but also by their racial and religious terrors. I've begun to understand that when they condemn me as a lesbian and a free woman of being dirty, unholy, perverted, immortal, it is a judgment that has been called down on people of color and Jews throughout the history by men of my culture. Pratt vermittelt, dass verschiedene Unterdrückungsverhältnisse über ähnliche Strukturen organisiert werden und versteht es deshalb als Unmöglichkeit, die eigene Befreiung unabhängig von der Befreiung anderer durchzusetzen. Sie erkennt, dass ihr Lesbischsein nur marginalisiert werden kann, weil es über ein Set von Ausschlussmechanismen marginalisiert wird, über das auch die Nichtzugehörigkeit anderer Gruppen geregelt wird. Gleichzeitig offenbart sie ihre eigene Verstrickung innerhalb der gesellschaftlichen Hierarchien, indem sie anerkennt, was in Anführungszeichen in ihrem Namen getan wurde, wie weiße Rassismus legitimieren.
Solidarität als queere Utopie. Ich möchte hier Solidarität oder solidarisch bzw. alliiert sein als eine queere Utopie lesen, die von FAMS relativ häufig, zumindest partiell, umgesetzt wird. Partiell, weil ich FAMNES nicht als utopisches, unfehlbares Gender konstruieren möchte. Ich verweise an anderer Stelle auf die Unabgeschlossenheit von alliiert sein. Man möchte keinesfalls den Eindruck vermitteln, FAMNES allein sei ein Garant für ein selbstkritisches und solidarisches Umgehen mit anderen zu jeder Zeit. Queer als Konzept wird vielfach dafür kritisiert, dass es queer angeblich nicht betreffende Unterdrückungsverhältnisse ausblendet und machtbeladene Differenzen verneint, indem es sie nur noch als interessante Verschiedenheiten in einem bunt ausdifferenzierten Feld versteht. Um mich von einem solchermaßen berechtigt kritisierten Queer-Begriff abzugrenzen, möchte ich das diesem Artikel zugrunde liegende Konzept queeren Agierens kurz einordnen. Ich verstehe queer nicht als Ersatz für schwul-lesbisch, sondern als ein bewusst gemachtes Leben am Rand und als verantwortungsvolle politische Praxis, welche versucht, Ungleichsverhältnisse mitzudenken, sichtbar zu machen und zu verändern. Queeres Handeln und sich identifizieren verortet sich auf einem schwierigen Grad zwischen dem Wissen um die Konstruiertheit von Welt und der sich in die Körper schreibenden Realität von Machtverhältnissen. Queere Identitäten sind keine authentischen Identitäten, sondern politisch positionierte Gegenentwürfe zu den Identitäten, die an marginalisierte Menschen herangetragen werden. Das meiner Arbeit zugrunde liegende Queer ist machtsensibel, voller Differenzen und ganz und gar größenwahnsinnig, weil es die genannten gesellschaftlichen Gegebenheiten gerechter und damit lebbarer machen will. Ich beschränke aus diesem Grund eine queere Art, Gesellschaft kritisch zu erfassen, nicht nur auf Sexualität, Begehren und Geschlecht, sondern beziehe andere Hierarchisierungsebenen mit ein. Da ich niemals alle Ungleichheiten erfassen kann, kann und soll dieses Verständnis queerer Politiken ein offenes und erweiterbares in Progress sein. Queer ist demnach nicht als statisch, sondern immer als reflektierbares, angreifbares und veränderbares Instrument der Kritik zu verstehen. Queer und queere Politik darf nicht als Überbegriff oder Ersatz gefasst werden, sondern als methodologische Erweiterung. So kann das Bewusstsein für beispielsweise Rassismen oder Ethnisierungsprozesse als Teil queeren Agierens verstanden werden, ohne queere über antirassistische oder andere herrschaftskritische Politiken zu stellen und umgekehrt. Durch eine derartige intersektionale Fassung verschiedener herrschaftskritischer Interessenkonzentrationen wird die Kontextabhängigkeit von Unterdrückungsmomenten mit einbezogen. Situativ können also veränderbar miteinander arbeitende Politikformen greifen und unterschiedlich, aber nicht statisch-hierarchisch, angeordnet werden. Ein Verständnis von Unterdrückungsverhältnissen als ineinander verwoben und sich gegenseitig stützend öffnet außerdem den Raum für situationsbedingt gewichtete Mehrfachidentifikationen. Interpretationen von Identitäten und Nicht-Identitäten, die sich nur auf einzelne Kategorien beziehen, missachten die Anwesenheit von Personen, die sich nicht nur einer Kategorie zuordnen können oder wollen, sondern verschiedene und miteinander verwobene Zeichen von Marginalisierung und Privilegierung tragen. Ein offenes und intersektionales Verständnis von Queer beinhaltet also die ständige Konfrontation mit den eigenen Ausschlüssen. Queeres Handeln soll insofern selbstkritisch von seinem Außen kritisierbar und beweglich erweiterbar bleiben. Queer hat sich zu solidarisieren. Solidarisch sein oder alliiert sein bedeutet, die Bedürfnisse der anderen wahrzunehmen, auch wenn ich von bestimmten Unterdrückungsverhältnissen nicht direkt betroffen bin. Indirekt bin ich sehr wohl betroffen. Auch wenn ich weiß bin, oder gerade weil ich weiß bin, bin ich rassistischen Strukturen unterworfen. Ich bin rassistisch sozialisiert worden. Eine strukturell rassistische Gesellschaft zwingt mich nicht nur in eine privilegierte Position, die ich erst einmal anerkennen muss, sondern lässt mich auch von diesen Privilegien profitieren. Ich profitiere in Momenten, in denen ich es merke, beispielsweise wenn ich meist ohne Probleme an einem Türsteher vorbeikomme. Ich profitiere aber auch so vertrackt und vielfältig, dass es sich meinem weißen Blick entzieht. In dem Moment, in dem ich anfange, mir meine Privilegien bewusst zu machen und rassistisches Verhalten zu verlernen, fange ich an, solidarisch zu sein. Dean Spade umreißt die Wichtigkeit von Alliiertsein im Freundinnenkreis in Trans Ally Notes und betont die Gegenseitigkeit und Unvollendetheit von Solidarität. I want us all to remember that we have the most responsibility to change, to listen and to act when we are in the position of privilege. This is what it means to be an activist, to be an ally to our friends and ourselves. It doesn't mean being perfect, and any attachment to perfection only undoes us. It means a commitment to a lifelong process of unlearning. Meine Vorstellung von Queerness ist eine Vorstellung voller Differenzen und Unvereinbarkeiten, die irgendwie gemeinsam für eine Verbesserung von Ungleichheiten einstehen wollen. Ich erlebe immer wieder, dass diese Zusammenarbeit unterschiedlichster Positionierungen ein großes Verletzungsrisiko für alle Beteiligten birgt. Aus diesem Grund halte ich Solidarität für einen überlebenswichtigen Teil queerpolitischen Agierens. Ich verstehe also aus meiner Erfahrung und meiner Geschichte mit Femness heraus, Femme als solidarisches und queeres Gender. Damit möchte ich keinesfalls vorschlagen, Femme weiterhin auf eine Unterstützerinnenrolle zu reduzieren. Vielmehr denke ich Femme, solange sie eine selbstkritische und erweiterbare Femness bedeutet, in ihrer Unterstützung für andere queere Gender und marginalisierte Gruppen als Beispiel für queerpolitisches Agieren, welches genauso von anderen queeren Gendern geleistet werden muss. Und genau dieser queerpolitische Inhalt ist es, der mir bei den lesbischen Mainstream-Verkörperungen von Femme fehlt. Die Idee, Butch und Femme als Abendgarderobe zu verstehen, folgt der Vorstellung queerer Subjekte als fluider und genderloser Anziehpuppen, die sich ihr Geschlecht morgens aus dem Kleiderschrank ziehen. Theorien konstruierter Geschlechtlichkeiten folgt leider sehr häufig die Forderung, Gender komplett aufzulösen und damit in eine rollenbefreite und geschlechtslose utopische Gesellschaft einzutreten. Hier geraten queere Identitäten wie Tunden, Transen oder Femmes schnell zu gegenderten Paradiesvögeln, die gut sind für eine Performance. Wenn sie allerdings ihre Selbstbenennung auch im Alltag nicht ablegen, wird manchmal der Vorwurf an sie herangetragen, sie essentialisierten ihre Identität. Sich nicht festlegen zu müssen, bedeutet queere Avantgarde zu verkörpern. Alles andere ist veraltet und oder traut sich nicht, sich von gegenderten Sicherheiten zu lösen. Bei dieser Argumentation wird leider sehr schnell vergessen, dass es sich bei den vermeintlich konservativen Rollen um Identitäten handelt, die keineswegs in die Wiege gelegt, sondern sich angeeignet wurden, häufig in Verbindung mit einer Kritik an normativen Identitätsvorgaben. Es ist kein Zufall, dass ein Großteil derjenigen, die ihr Gender als so konstruiert begreifen, dass es genau genommen auch abgeschafft werden kann, weiß ist und sich im Genderausdruck auf der gesellschaftlich sicheren Seite befindet. Es ist nicht allen Personen gleichermaßen möglich, in der Öffentlichkeit durchzugehen, ohne sich mit Anfeindungen aufgrund unpassender Wortdoppeldeutigkeit sei an dieser Stelle gerne mitgelesen, identitärer Verkörperungen auseinandersetzen zu müssen. Queere Verkörperungen und Subjektivitäten sind vielfältig und kontextabhängig. Von sich auf andere zu schließen, kann auch in diesem Fall problematisch sein. Beispielsweise kann vergessen werden, dass die Arbeit, die in eine Femme-Verkörperung gesteckt werden muss, damit sie zumindest für die möglichen Communities lesbar wird, anders ist oder mehr wird, wenn die entsprechende Femme schwarz ist und sich gegen hegemoniale, rassistische Vorstellungen von Aktivität, Aggressivität und Ursprünglichkeit wehren muss. Ebenso kann eine hegemonial als asiatisch gelesene Femme vor der Herausforderung stehen, sich von den an sie herangetragenen Vorstellungen natürlicher asiatischer Femininität abgrenzen zu müssen. Das Set an Vorstellungen von richtiger Weiblichkeit ist riesig und setzt sich unter anderem daraus zusammen, wo und zu welcher Zeit eine Person in welchen Verhältnissen wie aufgewachsen ist. Der Vorwurf, jemand verkörpere etwas zu Festgelegtes und müsse doch nun nicht partout für alles einen Namen finden, denkt eben nicht mit, dass Lebenswege über das schon Bekannte hinaus unterschiedlich sein können. Was eine Person leicht abstreifen kann, mag für eine andere eine Überlebens- oder Widerstandsstrategie sein, deren Aneignung häufig frustrierend, schmerzhaft und anstrengend ist. Die Erklärung bestimmter Identitätsbenennungen zu Styles oder Verkleidungen nimmt diesen Verkörperungen jeglichen Gehalt, der über einen Partyabend hinausgehen kann. Sie vereinheitlicht und entpolitisiert die Vorstellung von beispielsweise Femmes, was auch immer mit einer Hegemonialisierung einhergeht, und verschiebt diejenigen, die aus verschiedensten Gründen auf bestimmte Gender angewiesen sind oder sein wollen, in den Bereich des peinlich Rückständigen. Die Vereinnahmung von Queer durch lesbisch-schwule Szenen funktioniert in Deutschland relativ gut. Da sich das englische Wort leicht von seinen Inhalten lösen lässt und entpolitisiert, als schickes Partywort daherkommt. Was vorher gay, schwul oder schwul-lesbisch war, wird jetzt queer genannt. Die Vereinnahmung von Femme funktioniert genauso gut. Wie bei queer handelt es sich auch bei Femme um ein Wort bzw. Konzept, das sehr breit verwendbar ist, gerade weil es sich nicht festlegen möchte. Femme präsentiert sich ebenfalls als variables Label, welches mit Vielfalt gefüllt werden kann, und ja auch soll. Queer und Femme umschiffen die feste Definition ihrer Inhalte und sind damit prädestiniert für Verwertung durch verschiedene Gruppen und aus den unterschiedlichsten Kontexten. Das Problem ist dabei, dass die Verarbeitung durch den Mainstream eine größere Aufmerksamkeit garantiert. Lesbisch-schwule Gruppen haben nach wie vor eine breitere Artikulationsplattform als queere Gruppen, falls diese überhaupt in lesbisch-schwulen Kontexten vertreten sind. Hierzu die Fußnote. Hier geht es häufig um die Unvereinbarkeit der Politiken. Während lesbisch-schwule Ziele sich meist um Gleichstellung und damit Integration in die Mehrheitsgesellschaft drehen, kritisieren queere Politiken Konzepte von an Macht gekoppelte Hierarchisierung. Ein Paradebeispiel hierfür sind die unterschiedlichen Standpunkte zur sogenannten Homo-Ehe. Queere Politiken, die die Dekonstruktion bestimmter Zustände zum Ziel haben, werden nur selten über Strategien zur Inklusion verhandelt. Ausnahmen können allerdings zum Beispiel rechtliche Diskussionen um Trans- und Intersexualität darstellen. Bei diesen Beispielen werden sehr fruchtbare Überlegungen zu einer gleichzeitigen Inklusions- und Dekonstruktionspraxis angestellt. So ist es sicherlich auch kein Wunder, dass Femme erst Zugang zu mehr Sichtbarkeit erlangt, wenn der definierende Kontext ein bisexuell-lesbischer ist. Femme mag plötzlich bekannt werden, weil Femme auf dem CSD auftaucht und sich dort labelt. Femme wird dann aber sichtbar als Lesbe. Anders gefasste Identitätsentwürfe finden hier nicht statt. Lesbisch-schwuler Zugriff auf Ressourcen und Publikum ist machtvoller und sichtbarer als queerer. Rückwirkend wird Femme bereits als lesbische und bisexuelle feminine Identität gelesen, deren Einbindung in die geschichtlichen Kontexte oder andere Subkulturen im lesbisch-schwulen Mainstream nicht mehr wichtig ist und demnach auch nicht erkannt wird. Butch-Femme-Motto-Partys und Modestrecken, die zeigen, wie Lesbe gut und feminin aussehen kann, tun ein übriges Femme als Identität um- und neu zu schreiben, mit dem einzigen politischen Inhalt,
dass Lesben inzwischen auch feminin sein dürfen. Die damit erreichte Präsenz im lesbisch-schwulen Mainstream mag zwar durchaus emanzipativ wirken, ist aber tatsächlich eine strenge Eingrenzung des Femme-Begriffs. Mit dem dazugehörigen Ausschluss queerer Identifikationen, Sexualitäten und Begehrensstrukturen. Femme nahezu rein ästhetisch zu fassen, verneint außerdem den politischen Gehalt, den Femmes sich erarbeitet haben, und fördert die sexistische Verknüpfung von Weiblichkeit, Femininität und Dekorativsein. Mein Verständnis von Femme als queerem, solidarischen Gender lässt sich in dem von mir kritisierten Mainstream-Zitaten nicht wiederfinden. Im Gegenteil, die neu kontextualisierte und enthistorisierte Version von Femmes artikuliert sich bei genauerem Hinsehen über diverse Ausschlüsse und Abgrenzungen. Die Mainstream-Version von Femme kann nur existieren, weil sie andere marginalisierte Gender ausschließt und Hierarchisierungsstrukturen verneint. Still, it hurts. Es bleibt das Argument, dass Femmes doch immer schon außen vor waren. In Diskussionen um Butch-Femme-Kultur bleiben Femmes häufig als Trans- oder Butch-PartnerInnen und schmückendes Beiwerk auf der Strecke. Butches und nicht Femmes sind Thema diverser theoretischer Texte zu lesbischen und queeren Identitätsentwürfen und geschlechtlichen Transgressionen. In queeren Räumen werden Männlichkeiten gefeiert und Femmes können sehen, wie sie wahrgenommen werden. Femmes schreiben sich seit Jahren in den queeren Text ein, aber werden nur sehr selten auch gelesen. Ganz pessimistisch gesehen könnte es mir also egal sein, ob nun noch eine Unsichtbarkeit mehr dazukommt. Gerade da es sich um den lesbisch-schwulen Mainstream handelt, mit dem ich ansonsten ja auch nicht besonders viel zu tun habe. Trotzdem, ich sehe einen Rückschritt darin, Femmes auf stilistische Äußerlichkeiten zu beschränken und darüber Begehrensstrukturen zu vergessen oder Sexualitäten nicht mehr zu benennen. Die Vorstellung, sich auf Femmes nicht mehr festlegen zu müssen, weil Identitäten inzwischen veraltet sind, ist nicht nur schade, sondern auch für bestimmte Identitäten extrem ausschließend. Es erschreckt mich, wenn Interpretationen von Femmes oder Queerness vereinheitlicht werden, weil ich die produzierten Ausschlüsse sehe, wenn Differenzen nicht mehr wahrgenommen werden. Ich empfinde es als traurig, wenn Femme plötzlich lesbar wird, ohne dass Trans oder sogar Butch mitgedacht werden muss. Eine Bezugnahme auf Geschichtlichkeit ist für mich wichtig, da sie mir eine Vorstellung nicht-normativen Lebens bietet, auch über das hinaus, was ich selbst verkörpere. Ich sehe das Fatale daran, wenn FreundInnen ihre Selbstbezeichnungen, die sowieso schon umkämpft und unbeachtet sind, noch ein Stück weiter verlieren. Identitäre Bezeichnungen verstehe ich als Räume, als Aufenthaltsorte, die gestaltet werden können. Wenn diese Räume plötzlich genommen, umgestaltet und neu gebaut werden, dann werden diese Vereinnahmung mit einer Entpolitisierung und dem Rauswurf mir liebgewonnener Attribute einhergeht, dann habe ich das Gefühl, ein Stück Zuhause zu verlieren. Oh,